Dann fangen wir mal an. Einen herzlich willkommen an alle Zuschauer und Videoschauer.
Und Zuhörer.
Und Zuhörer, ganz genau. Wir beide sind der Daniel und der Taifun von den Bären. Der eine aus Kaiserslautern, der andere aus Saarbrücken. Und wir wollen euch ein bisschen in die Welt des Disney-Lorcanas-Kartenspiels von Ravensburger mitnehmen und erzählen euch jede Woche immer wieder über Neuheiten, über Themen, die gerade anstehen und natürlich diese Woche zur Release-Woche. Was haben wir gespielt? Was sind die Formate, die wir gespielt haben? Welche Formate gibt es? Und so weiter. Hallo Taifun.
Hi, also ja, wie schon erwähnt, das soll der deutschsprachige Lorcana-Podcast werden und wir sind deswegen jetzt von Anfang an mit dabei. Es wurde kurz vorher jetzt das Release-Wochenende gespielt, jeder hatte jetzt schon mal die ersten Karten in der Hand und wir wollen euch einfach mitnehmen, wie wir das Release-Wochenende wahrgenommen haben, welche Einblicke wir haben als Spieler, aber auch als vielleicht Ladenbetreiber oder Mitarbeiter im Laden und halten euch einfach jede Woche auf dem Laufenden zu den aktuellen Decks, zu Informationen rund um den Produkten und vor allem zu dem, wie wir mit Lorcana Spaß haben.
Ganz genau, ne? Wir hatten am Wochenende bei uns in Kaiserslautern sehr, sehr viele Events tatsächlich. Wir haben Freitag, Samstag und Sonntag gespielt. Für meinen Teil kann ich sagen, wir haben am Freitagabend gedraftet. Draften fand ich super spannend bei Lorcana, muss ich gestehen, mit den 4 Packs. Jeder bekommt quasi 4 davon. Man draftet das Ganze und hat quasi nur noch 8 Karten, die man aus dem Deck nehmen muss, um dann ein vollständiges Deck zu haben. Wir hatten samstags dann ein Starterdeck-Turnier in Anführungszeichen für Neuankömmlinge, weil die holt man, glaube ich, am besten mit Starterdecks ab. Einfach ein Booster, was sowieso dabei ist, kommt dann in das Deck dazu, kann ein bisschen gegen sich hin und her datteln und einfach ein bisschen Spaß haben. Und sonntags hatten wir dann unser Special-Turnier, was ein bisschen mehr Variation hatte, weil wir da dann gesagt haben, okay, ihr bekommt das Starterdeck plus 2 weitere Booster, was insgesamt dann 3 Booster sind. Und da kann man sein Deck schon sehr, sehr gut aufbessern, glaube ich. Aber Taifun, was hast du denn gespielt?
Also ich war auch bei einem Ladenturnier mit dabei und dort haben wir gedraftet mit 6 Personen. Mhm. Ich denke, vielleicht sollten wir das auch für alle nochmal erklären. Draft, das ist jetzt so ein Fachbegriff, Englisch und was bedeutet denn das eigentlich überhaupt? Draft, das ist der Unterschied. Jeder kommt ohne Deck hin. Ja? Vor dem Draft sind wir alle gleich. Und da kriegt man seine Booster ausgeteilt und man spielt dann nicht mit den Karten, die man aus seinen eigenen Booster-Packs zieht, sondern man nimmt sich immer eine Karte aus dem Pack raus und gibt es an seinen Nachbar weiter.
Ganz genau. Und was ich an dem Draft super spannend finde, gerade bei Lorcana, auch, dass du nicht auf die Tintenfarben achten musst.
Genau, das ist ja die einzige Möglichkeit, dass du 3, 4 Karten Farben miteinander mischen kannst, ohne dass du anfängst zu schummeln.
Ja, quasi.
Ja, und da kommen dann wirklich manche Kartenkombinationen zustande, die man sonst im normalen Spiel nie hätte, weil man die Farben vielleicht keine Synergie miteinander hätten oder weil es eine Kombination von 3 verschiedenen Farben sind und das macht das Ganze interessanter. Und das, was es auch natürlich interessant macht, ist, du kannst einfach sofort eintauchen. Du musst nicht schon eine riesige Sammlung haben, du brauchst kein Deck. Du gehst einfach zum Draft-Turnier hin, kriegst dort alle deine Karten. Jeder hat die gleichen Chancen. Ja, das ist nicht Kommunismus, aber Chancengleichheit pur und dann wird wirklich losgespielt und egal wie erfahren man ist, jeder muss ja nochmal seinen Clips reinstecken, um da sein Deck zusammenzubauen und sich da was ordentliches auszutüfteln, um dann danach gegeneinander zu spielen.
Ja, das ist genau das, kann ich genauso auch unterstreichen. Was ich super interessant finde, ist tatsächlich, dass im Draft, also wie du gesagt hast, die Kombinationen, die nur da zustande kommen. Ich hatte in meinem First Pack einen Hades, der Herrscher des Olymps, was der sagt, für jeden Villain im Feld questet er 1 mehr. Und
Hattest du viele Schurken?
Jetzt hattest du plötzlich die Möglichkeit, so viele Schurken zu draften, weil du hast ja jede Farbe und in jeder Farbe gibt es ja Schurken.
Ja.
Und somit wird das so mächtig, was halt nie funktionieren sollte, weil du eigentlich nur 2 Tintenfarben hast. Ne? Dann spielt man meistens, du musst Ember spielen, weil er selbst ja Bernstein ist. Und vermutlich dann Amethyst dazu, weil das die meisten Schurken, glaube ich, hat.
Mhm.
Aber wenn du dann in allen anderen Farben noch die Schurken dazu packen kannst, wie in Gaston in Rot zum Beispiel, oder wo sind denn noch so verschiedene Schurken versteckt? Die natürlich in Stahl, die Hooks und so weiter und so fort, sind ja auch alles Schurken. Und somit hast du ein relativ gutes Schurkendeck mit dem Hades als Finisher am Schluss. Das ist super witzig, macht unheimlich viel Spaß. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß an dem Draft.
Ja, vor allem, weil da ja noch das strategische Element dazukommt, ist, dass du weißt ja ungefähr, was deine Mitspieler an Karten haben, weil die Picks rundgegeben werden. Und irgendwann fängt man an, sich Karten vom Gegner wegzupicken, weil man nicht will, dass sie in sein Deck noch dazu passt. Aber in deinem Deck passt die auch nicht so wirklich. Und dann muss man die auch nicht mal spielen, weil man ja noch 8 Karten weglegen kann oder man kann die immer zur Tinte verwandeln oder was auch immer. Also es sind super viele kleine strategische Entscheidungen dabei und insgesamt macht es halt einfach super viel Spaß, vor allem jetzt, wo das Spiel so neu ist. Also man ist wirklich forciert, sich alle Karten durchzulesen, sich wirklich mit dem Spiel auseinanderzusetzen und ich denke, wenn man wirklich einen schnellen Überblick über den gesamten Kartenpool von Lorcana bekommen will, draftet einfach eine Runde mit euren Kollegen.
Ja, also draften bietet dir auch auf jeden Fall die Möglichkeit, sehr, sehr schnell die Karten kennenzulernen und auch auf eine gewisse Art und Weise schätzen zu lernen. Na, also beispielsweise fand ich jetzt im Limited-Format, was ja auch das Draft und auch das Sealed-Event ist, Sealed können wir gleich nochmal erklären, sind beispielsweise die wendischen Charakteren.
Extrem stark, weil wenn deine Mitspieler keine wendigen Charaktere haben und du auf einmal der Einzige bist, der wendige spielt, hast du einen immensen Vorteil, vor allem weil sie dann vielleicht keine Zauber in ihrem Deck haben und keine Lieder in ihrem Deck haben, mit denen sie deine Wendigen vielleicht wegnehmen könnten, sondern die müssen wirklich mit dem spielen, was sie gezogen haben.
Genau.
Und das kann gut sein, also, das kann aber auch schlecht sein.
Wendig empfand ich am Wochenende oder in dem Draft oder in den Drafts, wir hatten jetzt schon zwei, sehr, sehr stark und tatsächlich habe ich mich dann darauf fokussiert, viele wendige Charaktere zu draften. Aus dem ganz einfachen Grund, der Gegner muss die erstmal versuchen zu beherrschen und zu handeln und das wird ohne wendige Charaktere vermutlich eher schwer.
Ja, und je mehr wendige du dir selber rausnimmst, desto weniger bleiben für die anderen.
Ganz genau so ist es. Auch, finde ich, sind tatsächlich, manchmal habe ich Packs aufgeöffnet, wo ich tatsächlich nicht in der Lage war, einen eindeutigen Pick zu nehmen. Das war unendlich schwer bei diesem Draft manchmal, weil die Rare-Karten so total nicht zu meiner Deckstrategie passen, dass ich eine Common bevorzugen musste.
Ja, meinst du jetzt wegen dem Kartenwert? Oder?
Nein, einfach weil es einfach nicht in die Strategie gepasst hat und weil generell die Rare-Karten einfach manchmal einfach so viel schlechter sind wie eine Common bei Lorcana, habe ich das Gefühl.
Darauf habe ich nie geachtet, was jetzt welche Rarität, welche Karte hat beim Draften. Was aber auf jeden Fall dazu kommt, ist ja einfach, dass es noch eine Komplexitätsstufe dazu kommt. Also normalerweise, wenn man ein TCG spielt, muss man schon viele Entscheidungen treffen, weil man jede Runde viele Sachen hat, die man wirklich frei entscheiden kann. Aber beim Draft kommt ja noch dieser ganze Deckbauprozess mit dazu und du hast nicht lange Zeit dafür. Ja, du musst ja on the spot Entscheidungen treffen, weil sobald du immer derjenige bist, der als letztes weitergibt, werden die Leute dich böse angucken. Also muss man innerhalb von 30 Sekunden oder einer Minute eine Entscheidung treffen und jedes Draft wird ja deswegen auch unterschiedlich sein. Also man muss jetzt nicht kein großer Mathematiker sein, aber wenn man 5-mal draftet, wird man 5-mal komplett unterschiedliche Spielergebnisse haben, weil da so viele Zufallsfaktoren dabei sind. Jetzt nicht nur die Booster-Komponente, sondern auch die menschliche Komponente und dann auch später, wie man spielt. Und das macht das bleibt halt immer frisch. Also ich denke, wie lange dauert es, bis Chapter 2 rauskommt? Irgendwie 2 Monate?
Also wir haben jetzt auf jeden Fall eine Liga-Season. Eine Liga-Season geht über 12 Wochen. Was bedeutet 3 Monate circa?
Also ich glaube nicht, dass wenn man 12 Wochen draftet, dass es langweilig wird, sondern...
Kann ich genauso unterstreichen. Also ich würde auch jeden Freitag draften. Das macht so viel Spaß, das macht so viel Laune. Also mir macht das unendlich viel Spaß. Kann ich nur zustimmen.
Für mich ist das vor allem ein neues Spielerlebnis, weil ich bin Yu-Gi-Oh!-Spieler. Ja, bei Yu-Gi-Oh! Kann man nicht draften. Das ist unmöglich bei diesem Spiel. Und das Einzige, was so ein bisschen daran rankommt, sind die Pre-Release-Events, wo man 5 Booster bekommt und mit den 5 Boostern ohne irgendwelche Gegner zu involvieren sein Deck baut. Und meistens ist da halt einfach so wenig Synergie enthalten, dass man wie ein Steinzeitmensch einfach aufeinander kloppt. Aber bei Lorcana war das halt wirklich strategisch. Das war wirklich interessant und da musste man wirklich nachdenken. Und das fand ich jetzt, war ein richtig cooles Spielerlebnis. Und das, wie gesagt, möchte ich auf jeden Fall nochmal machen.
Du hast jetzt gerade die 5 Packs erwähnt. Bei Yu-Gi-Oh! Nennt sich das, glaube ich, Sneak Peek.
Ja.
Da kommen wir einfach mal zu dem Disney Lorcana Pendant-Format dazu, nennt sich dann Sealed. Man baut sich dann mit 6 Boostern quasi sein Deck. Auch 40 Karten, keine Tinte, Restriction, sage ich mal, man darf alle Farben spielen, wie auch beim Draft. Auch darf man mehr als 4 Kopien spielen, wenn man sie ziehen sollte. Wie würdest du das sehen? Glaubst du, das ist ein ähnliches Spielerlebnis oder ist es dir dann zu, du bist denn dann in deiner eigenen Bubble gefangen, musst dein eigenes Deck bauen und bekommst nicht oder kannst nicht sehen, was deine Gegner zum Beispiel draften oder dir geben?
Ich glaube, dass das vom Spielerlebnis am Anfang jetzt im ersten Kapitel immer noch sehr gut ist. Ich finde es nicht ganz so spannend wie das Draften, weil da eben diese eine Komponente wegfällt, dass man den Gegnern wirklich Karten wegnehmen kann und so weiter. Und du hast ja auch mehr Auswahl. Wenn du 6 Booster à 12 Karten öffnest und aus 72 Karten dann ein 40-Karten-Deck baust, hast du einfach ein viel optimierteres Deck.
Ja.
Und je optimierter das Deck ist, desto weniger Entscheidungen fallen dann sozusagen im Spiel an oder desto weniger schlechte Entscheidungen muss man treffen. Und bei dem Draft, das ist ja sogar darauf ausgelegt, dass man mit einem schlechten Deck oder mit einem suboptimalen Deck spielen muss. Und je suboptimaler das Deck ist, desto mehr schlechte Entscheidungen oder ja muss man im Spiel dann treffen, die dann nicht perfekt sind oder die nicht perfekt auf die Situation passen. Und ich denke, da kommt halt auch einfach was Interessantes dazu. Wir wissen halt noch nicht, wie die nächsten Packs sein werden. Also ich weiß nicht, ob im nächsten Pack dann immer noch irgendwelche Einsteigerkarten mit dabei sind, ob immer noch viele Einser-Drops dazukommen, ob das vom Spielverhalten halt immer noch so wird, dass man Sealed oder Draft so gut weiterspielen kann, wie jetzt im ersten Kapitel.
Ja, also der Aspekt, dass man tatsächlich 72, ich habe das mir noch nie so vor Augen gehalten, muss ich gestehen, dass man aus 72 Karten dann wählen muss. Macht das Ganze natürlich, wie du sagst, man kann sein Deck viel besser optimieren, weil man einfach einen größeren Kartenpool hat, mit dem man arbeiten kann. Und bei den 48 Karten, die du beim Draft bekommst, ist das was ganz anderes, weil man muss immer berücksichtigen, die schlechteste Karte, die du meistens von deinem Gegner oder von deinen Draftpartnern bekommst im Pot, musst du versuchen, entweder irgendwie in dein Deck einzubauen oder dir ganz klar sein, okay, die sollte ich nicht spielen. Ja, und das sind tatsächlich, habe ich häufiger beim Draft, Gott sei Dank, Karten bekommen, die ich tatsächlich noch hätte spielen können, weil es meistens so, keine Ahnung, One-Drops sind oder ähnliches. Aber ich sag mal, in den meisten Fällen habe ich dann aber auch sowas weggegeben wie diese blaue Karte für 1, ich glaube Teamwork heißt sie, wo du einem Charakter einfach nur Support gibst für den Zug. Das ist dann so ein No-Brainer, wo du einfach direkt wegnimmst und sagst, heute möchte ich nicht spielen.
Genau, und da sind auch teilweise andere Karten dabei, die können in gewissen Decks Sinn machen, aber weil man im Draft dann so eine gemischte Strategie spielt und sich nicht auf irgendwas fokussieren kann, machen die dann auf einmal keinen Sinn mehr. Aber ja, das kommt natürlich vor. Und wenn man aus 72 Karten aussortieren kann, ist das Deck natürlich etwas besser, als wenn man nur aus 48 Karten aussortiert.
Nehmen wir an, du bist bei deinem vierten Pack. Ja? Und in deinem vierten Pack öffnest du zum Beispiel ein, sagen wir mal eine Vajana.
Mhm.
Oder ist eine Vajana mit drin, aber deine Strategie spielt keine Prinzessin. Was würdest du tun?
Du könntest sie nehmen, einfach um deinem Gegner die Karte wegzunehmen. Es kommt drauf an, du hast ja jetzt dann über mehrere Packs schon beobachtet, was die Gegner sich für ihr Deck genommen haben. Und wenn du weißt, dass da jemand dabei ist, der sehr viele Prinzessinnen spielt, kannst du die Karte nehmen und einfach dann in den Ablagestapel legen, das, was nicht zu deinem Deck wird. Das geht. Aber das kommt natürlich drauf an, was genau jetzt in deinem Deck sich befindet. Ich glaube nicht, dass man pauschale Antworten geben kann. Und genau das macht dir das Draften so interessant. Du kannst nicht irgendwelche pauschalen Antworten geben oder sagen, die Strategie gewinnt immer, sondern es ist in jedem Draft anders.
Ja, also ich meine, Vajana ist sogar eigentlich ein relativ schlechtes Beispiel, weil die so alleine schon sehr, sehr gut ist von ihren Werten her. Mit 1,6, glaube ich, eine 1,5 und Questen für 3.
Genau, ja.
Wie tief bist du schon drin? Also hast du schon so Karten im Kopf,
also ich kenne die Karten alle, ja.
Okay, das ist ja sehr gut. Dann können wir ja. Aber Vajana und der Dragon's Breath in einem Pack?
Ja, dann könntest du. Du kannst ja sowieso nicht beide nehmen. Also nicht garantiert. Wenn du die erste dann nimmst, könnte der andere bei dem nächsten Rundgang schon weg sein. Aber dann könnte man jetzt echt versuchen, die Vajana einfach als First Pick, als ersten Pick aus dem Pack rauszunehmen und dann eine Runde alles durchzugeben und die Karte dann.
Okay. Für die Zuhörer da draußen, wenn du eine Karte aus jeder Farbe nennen könntest für den Draft, also wir reden jetzt nur über den Draft noch, welche Karte wäre denn für dich immer aus jeder Farbe ein First Pick? First Pack, First Pick.
Also Karten, die ich auf jeden Fall sehr gut finde, sind bei Grün zum Beispiel die Naschkatze, die
Grinsekatze?
Grinsekatze, genau die.
Chess Shy Cat.
Die finde ich extrem stark, weil die dich nicht forciert, irgendeine bestimmte Deckstrategie zu spielen. Die funktioniert in fast allen Deckstrategien, weil das eine Karte ist, die mit 3 Tinte aufs Feld kommt, für 2 Abenteuermarken questet und noch einen gegnerischen Charakter mitnimmt, wenn er durch Herausforderung stirbt. Das ist einfach super stark, weil man Druck auf den Gegner ausübt, da passt in jede Strategie rein. Das ist eine der besten Karten, die man am Anfang vom Spielverlauf spielen kann mit 3 Tinte und kann selber auch zur Tinte gemacht werden. Also das ist meiner Meinung nach ein No-Brainer für Grün.
Mhm. Bei Grün, was würdest du sagen bei Ember?
Ember ist?
Bernstein, das Gelbe.
Da finde ich beispielsweise auch als Dreier-Drop den Simba, glaube ich, ganz gut. Oder ist es ein Zweier?
Der Protective?
Genau,
Cup,
ja.
Der ist Zweier-Drop, 2-3.
Genau, den finde ich sehr gut, weil wenn man Strategien hat, die auf beispielsweise sowas wie den Lido oder so, kleine Monster, die aber viel Questen hat, dann macht das einfach Sinn, so einen Protector, so einen Unterstützer daneben zu legen, um einfach bei Herausforderungen im Vorteil zu sein.
Ja.
Und das finde ich zum Beispiel eine sehr gute Karte. Die Vajana, die du genannt hast, ist eigentlich auch relativ gut.
Ja gut, gerade im First Pack, ne? Genau. Wenn du First Pick, First Pack die Vajana öffnest, dann
kannst du danach halt viele Prinzessinnen nehmen, die du sonst vielleicht nicht genommen hättest.
Ja, das ist dann, wäre dann auch so ein No-Brainer. Ich glaube, es ist sehr, ich sag mal, sehr situativ, ne? Wenn du halt siehst, das erste Pack ist eine Vajana, dann ist dein Tribe mehr oder weniger klar und versucht alles rauszudraften, was irgendwie Prinzessinnen nur ansatzweise im Namen stehen hat.
Ja.
Jetzt gehen wir weiter so zu Saphir. Blau.
Bei Blau finde ich aktuell noch im Draft sehr gut die Kokosnuss.
Coconut Basket, ja.
Genau.
Wie heißt das? Kokosnusskorb.
Kokosnusskorb, das ist die der Gegenstand, der immer, wenn du einen Charakter ausspielst, einen Charakter auf dem Feld um 2 heilt. Das ist vor allem im Draft sehr gut, weil du danach weißt, dass du auf viele starke Charaktere gehen kannst, die einfach durch ihre Stats gewinnen und immer wieder geheilt werden. Ich hatte das beispielsweise in meinem Draft in Kombination mit Maximus. Maximus ist das Pferd.
Oh ja, ist auch super Bodyguard und Support.
Genau, ja.
Der
hat einfach hohe Stats, der ist Supporter, der unterstützt, der beschützt alle deine anderen Charaktere und muss angegriffen werden oder muss herausgefordert werden. Das heißt, du kannst den auch jedes Mal wieder um 2 heilen und das war einfach eine super starke Kombination.
Okay. Haben wir als Smaragd haben wir abgehakt. Rubin, da gibt es für mich eigentlich nur eine Antwort, glaube ich.
Ich glaube, der Aladdin, den muss man nehmen.
Den 7er Aladdin?
Ja.
Also gut, ich habe jetzt tatsächlich eher an, man sagt ja in der Magic, weil du hast doch nie gedraftet, ne? Man sagt, im Magic gibt es so eine Regel, die Bread-Regel, ne? Bomben, was? Removal, Evasive oder Evasion. Was ist das A? Ich weiß das A nicht, aber die ersten drei reichen schon. Bombs, Removal und Evasive.
Ja, was würdest du denn dann nehmen?
Also bei Rubin hätte ich tatsächlich vermutlich... Wenn natürlich der Aladdin drin sein sollte, dann ist das, glaube ich, ein No-Brainer, klar. Weil Aladdins gibt es auch in vielen verschiedenen Farben zum Shiften. Das genau, ist sehr, ja, sehr gut. Ne? Du hast den Grün, du hast den Stahl, du hast den Rubin selbst, der Lore für ihn nochmal den Gegner wegnimmt. Aber bei mir ist es tatsächlich immer so, okay, es wird einfach Dragon's Breath. Also einfach etwas zu banishen im Draft ist schon stark. Vor allem, wenn du keine Antwort auf späte Late-Game-Karten hast, hast du immer noch... Oder auch Evasive, ne? Also Evasive ist halt mega gefährlich. Deswegen glaube ich, ist auch im Pongo der 3-4 für 4 Evasive-Dude oder der Tigger viel zu gut im Draft.
Ja, ja. Ja, das kann man auf jeden Fall nehmen. Also das ist auf jeden Fall kein schlechter Pick, weil man nicht weiß, wie viel Removal man sonst noch bekommen
richtig
wird.
Richtig, vor allem...
deswegen wäre zum Beispiel meine Antwort bei Stahl auch... Ah, die Kanone-Karten gewesen, die allen Charakteren auf dem Feld 2 Schaden
machen. Nehmt das Feuer, glaube
genau
ich. Oder nehmt das Schwert.
Nehmt das Schwert.
Ja, genau.
Und das wäre meine Antwort gewesen bei Stahl.
Würde ich mitgehen tatsächlich. Nur bei Stahl finde ich eine Karte, auch ein richtiger No-Brainer, wäre eine Tinkerbell, die große.
Die ist ja so ähnlich, ja.
Die ist viel zu gut. Also gerade die macht im Draft so viel weg. Was auch eine gute Option beispielsweise... Also welche Option ich bei Rot nicht nehmen würde, wäre zum Beispiel die Maleficent.
Die ist zu teuer.
Die ist viel zu teuer. Also 9 kriegst du im Draft super schwierig hin. Deswegen finde ich auch, ich bin mir beispielsweise bei Blau nie sicher. Wenn ich First Pick, First Pack hatte, oder First Pack, First Pick, also das allererste Pack mit dem allerersten Pick, und ich hätte da Tamator drin, also die Krabbe, die quasi für jeden Gegenstand mehr questet, Die kostet allerdings trotzdem 8.
Ja, ne? Und du weißt nicht, wie viele gute Gegenstände du
richtig
kraftest.
Aber du kannst ja forcieren, die ganzen billigen Gegenstände zu bekommen. Allerdings ist einfach 8 viel zu spät, dass du das Spiel gewinnst. Ne? Da bin ich eher so bei einer, wenn du eine Ariel ziehst, die immer wieder ready wird, wenn du Items hinlegst, ist das schon viel, viel besser. Weil die questet ja, dann ziehst du noch ein Auge der Mäuren oder so dazu und dann questet die dich ja direkt in einem Zug nach oben.
Ja.
Was natürlich auch beispielsweise No-Brainer bei Bernstein ist, meiner Meinung nach, wäre eine Rapunzel, die quasi den Kokosnusskorb wo heilt und dann darfst du Karten ziehen in Höhe des geheilten Schadens. Oder einen Rockstar-Stitch. Den finde ich super.
Der ist auch extrem gut.
Der ist so gut im Draft, weil dann kannst du im Prinzip legst einen Rockstar-Stitch hin und legst dann nur noch 1 und 2 hin. Also draftest du nur noch 1 und 2 Drops und dann ziehst du dich tot. Das ist super witzig. So, da haben wir noch eine Farbe übrig. Amethyst.
Da finde ich eine der besten Karten überhaupt im Spiel bisher, die Malefice.
Die für 3 zieht eine Karte.
Genau, das ist kleine Malefice, sage ich mal, 3 Tinte. Sobald die ausgespielt wird und ins Spiel kommt, darfst du eine Karte ziehen. Ich finde, das ist, glaube ich, in jedem Amethyst-Deck, das man jetzt mit Kapitel 1 spielen wird, ist die Karte gesetzt und auch im Draft ist die Karte einfach super stark.
Genauso wie Freunde aus dem Schattenreich dann dahinter, ja. Die Karte, die für 3 kostet, ist Lead, wo du 2 Karten ziehen kannst.
Genau, das ist der Topf der Gier von Lorcana.
Quasi ist es der Topf der Gier, ja.
Und auch extrem stark. Und ich finde vor allem im bisher, weil das Spiel so neu ist, hat man halt sehr wenige Karten, die dich ziehen lassen. Und alle Spieler aus anderen TCGs werden wissen, Karten ziehen ist so ziemlich das Beste, was man in einem Sammelkartenspiel machen kann, weil du einfach mehr Karten hast, mehr Optionen bekommst. Mit einem Tintensystem, mit einem Mana-System ist das natürlich unterschiedlich. Da wird Kartenziehen dann nicht immer so bevorzugt, weil das aufs Tempo geht. In dem Zug, in dem man die Karte aktiviert und ausspielt und ja 2 Tinte dafür aufbraucht, kann man wenig anderes machen. Aber es ist trotzdem extrem gut.
Ja, also auch bin ich der Meinung, dass Amethyst gerade eigentlich die Draw-Engine des Spiels ist aktuell. Und gerade bei Lorcana finde ich Kartenziehen umso wichtiger, weil du ja Handkarten als Ressource noch zusätzlich benutzen musst und somit immer theoretisch pro Runde 2 Karten los wirst.
Ja.
Und da ist Kartenziehen umso wichtiger. Genau, Stahl hast du ja gesagt, Grab Your Sword.
Ja.
Da bin ich bei dir mit der Tinkerbell. Ansonsten, was natürlich auch eine witzige und lustige Strategie wäre, theoretisch, aber das ist zu viele Anführungszeichen, sind diese sogenannten Mill-Decks aktuell. Wenn du im First Pick quasi ein Whole New World ziehen würdest.
Die Macht?
Die Macht, du ziehst einfach 7 neue Karten.
Ah, ja.
Beide ziehen 7 neue Karten.
Beide schmeißen ihre komplette Hand ab.
Genau, richtig. So. Und dann ziehst du noch 2-mal im Draft, warum auch immer, weil keiner draftet diese Karte, glaube ich, ist Do It Again, also mach es nochmal. Die sagt, du kannst eine Aktionskarte von deinem Friedhof auf die Hand zurücknehmen.
Genau, vom Ablagestab.
Und dann hast du das super perfekte Mill-Deck in diesem Draft-Format.
Würdest du dann auch ein 48-Karten-Deck spielen? Damit?
Ja. Okay. Genau, du willst ja nicht am Mill verlieren. Das wäre ja quasi dein Todesstoß.
Also vielleicht nochmal zur Erklärung für alle anderen, warum ist das eine funktionierende Strategie, was hat man davon? Das ist bei jedem Kartenspiel so, wenn dein Deck leer ist und du musst Karten ziehen, dann hast du verloren.
Ja, das ist ganz wichtig zu sagen und diese Strategie wird aktuell in Lorcana sogar in Constructed-Format, wo wir jetzt drüber sprechen, sogar gespielt. Also dieses Deck existiert. Es wird aktuell gespielt. Natürlich muss man bei 60 Karten schon häufiger A Whole New World spielen oder singen, ein Traum wird wahr. Aber funktioniert, weil die Gräfin hat Do It Again, also
ja.
Und Do It Again existiert als Aktionskarte, somit hast du die Möglichkeit, theoretisch.
Wenn du musst die Karte nur einmal ziehen und kannst sie mehrfach wiederverwenden, bis kein
Du könntest sie theoretisch 12-mal benutzen, weil es aktuell 12 Karten gibt, die dir entweder die Möglichkeit geben, die Karte zurück auf die Hand zu bekommen. Die Möglichkeit, die Karte wieder zurückzubekommen oder selbst A Whole New World halt.
Ja, ich denke, da werden wir aber auch in Zukunft also einige Charaktere sehen, die dann vielleicht gegnerische Leader blocken können, abwehren können oder was auch immer.
So Anti-Sänger quasi.
Genau, Anti-Lead.
Ja.
Das gibt es ja aktuell noch nicht, aber das kennt man eigentlich von allen anderen Kartenspielen, dass es auch Möglichkeiten gibt, wirklich zu reagieren auf gegnerische Aktionen oder einen Charakter auf dem Feld zu haben, der sagt, dass solange du diesen Charakter kontrollierst, der Gegner keine Lieder singen kann. aktuell ist man dem ziemlich ausgesetzt. Da fand ich auch eine ziemlich interessante Karte, weil darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, in dem Multiplayer-Modus.
Oh ja, tatsächlich. Mhm. Stimmt, den gibt es ja auch noch.
Da gab es ja tatsächlich, ich glaube, Ember hat eine Karte, die sagt, dass alle Mitspielenden 2 Handkarten abschmeißen müssen. Die ist ja im normalen 1 gegen 1 Spiel schon relativ stark, weil du spielst eine Karte aus, der Gegner verliert 2 Karten, du hast damit einen Kartenvorteil gemacht. Dafür kostet die auch 4 Tinte, genau. Aber sobald man mit mehr als 2 Personen spielt, wird die Karte extrem stark, weil du mit einer Karte mehrere Karten von deinen Mitspielern wegnehmen kannst. Die ist sogar überproportional stark.
Ja, also gerade wenn du mal in einer Viererrunde sitzt und dann jeder muss 2 Karten weg, hast du quasi 6 Karten plus gemacht. Weil du, ja, 5, ja. Weil du eine hergibst und die anderen jeweils 2, was somit in Summe 5 macht.
Und ich finde vor allem mit 4 Tinte ist sie genau richtig aufgehoben, weil so in dem Zeitpunkt vom Spiel ist man so an dem Zeitpunkt, wo man nur noch ein paar Handkarten hat.
Außer man spielt Amethyst.
Genau, außer man spielt Amethyst, aber die meisten anderen Farben hätten zu dem Zeitpunkt sowieso nur noch 3 bis 4 Handkarten. Wenn man dann noch 2 abschmeißen muss, forciert man den Gegner wirklich in eine Situation, dass die nicht mehr einfach die schlechten Karten wegschmeißen können, sondern die müssen sich für die eine Karte entscheiden, die
du auf der Hand hast. Du triffst mindestens eine gute, die du eigentlich gar nicht, oder die du vielleicht so mit auf gar keinen Fall handeln musst, weil der Gegner sie abschmeißt.
Ja, also viele Spieler behalten sich dann ja genau die eine Karte mit 5 Tinte oder so dann auf der Hand, um die dann endlich mal ausspielen zu können. Und wenn man die dann wegnehmen kann oder wenn man die anderen Karten wegnehmen kann, solange, sodass keine neue Tinte mehr aufgebaut wird, tut das einfach richtig weh. Und ich finde, die Karte ist selbst im 1 gegen 1 super interessant. Die hatte ich zum Beispiel gedraftet jedes Mal und die kam immer gut. Aber die ist vor allem im Multiplayer-Modus sehr interessant. Hast du schon mal Multiplayer gespielt?
Tatsächlich war ich ja am Mittwoch auf der Gamescom.
Ja.
Und da habe ich Multiplayer gespielt zu viert. Das war auch meine einzige und erste Runde, war mehr oder weniger mit Trial-Decks beziehungsweise mit Starter-Decks. Also habe ich nicht so viel Erfahrung. Aber es gibt wohl auch Bären, die aktuell sehr viel zu Hause im Multiplayer-Format spielen.
Der Oberbär.
Der Oberbär quasi mit Family. Und die prügeln sich quasi am Abend am Tisch immer so die Mützen ein, sage ich mal.
Ja, also da, was wir da gehört haben, ist, dass es wie Monopoly auch zu manchem Table Flip führen kann. Ja?
Genau, richtig.
Und dass sich da Partnerschaften bilden, die man sonst nicht vermutet hätte. aber ja, es ist, ich finde es super cool, dass von Anfang an das Spiel kommt raus und es ist schon vorgegeben. Das steht in den Kartentexten drin. Ihr könnt Multiplayer spielen und es funktioniert. Ja, man muss sich keine Regeln ausdenken. Man muss da nicht irgendwelche Sachen abmachen, damit das irgendwie noch Sinn macht. Sondern das Spiel funktioniert von Anfang an als Multiplayer-Modus. Und wie ihr seht, wir reden jetzt schon seit 20 Minuten nur über das Spiel. Wir haben noch gar nicht über den Sammelaspekt gesprochen, weil das Spiel an sich schon so interessant ist.
Ja, also ich sage immer, was ich am Release-Wochen oder in der Release-Woche gelernt habe oder immer wieder sehe, ist tatsächlich, dass das Spiel super einfach ist für jeden. Also es ist wirklich einfach zu lernen, aber für uns als, sage ich mal, eingefleischte TCG-Spieler, würde ich uns mal einfach so benennen, bietet es trotzdem genug Tiefe. Gerade dieses Constructed-Format. Ne? Also es gibt ja so viele Decks, in welche Richtung auch immer du bauen willst. Es funktioniert irgendwie irgendwo. Und das bei Chapter 1 schon. Wir sind hier noch bei Chapter 1. Wir reden nicht über das zweite Kapitel, was ja noch was in 4 Monaten oder in 3 Monaten ansteht. Und es funktioniert so, so gut, was ein bisschen erschreckend ist, aber auch hervorragend Design von Ravensburger.
Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel bisher. Das Spielprinzip ist sehr gut. Du hast gerade Constructed erwähnt. Constructed nennt man in allen anderen Kartenspielen das Format, in dem jeder Spieler sein eigenes Deck baut, mit den Regeln, die es halt gibt. Also, dass man jede Karte nur 4-mal spielen darf, mindestens 60 Karten im Deck sind und so weiter. Da muss ich sagen, da habe ich mich noch nicht ausprobiert, weil ich einfach noch nicht genug Karten hatte, um mir ein Constructed Deck auszudenken. Mhm. Wie sieht es da bei dir aus?
Also, ich selbst habe noch keins gebaut. Ich habe nur mit sehr, sehr viel gespielt. Unser Aaron ist tatsächlich so der Mensch, der aktuell die Decks baut und überlegt und spielt und schaut und macht.
Tüftelt.
Und tüftelt und überlegt und zu vieles. Allerdings habe ich mir selbst schon einige Videos davon angeguckt und geschaut, welche Decks es so gibt und welche Decks aktuell super, super stark sind. Weil ja, das ist Thema Netdecking, ja, das ist so auch eins meiner Favorites. Also ich gucke mir gerne, ich lasse mich gerne vom Internet inspirieren. Und baue danach, beziehungsweise baue es auf mich um, dass es mir gefällt, dass es für mich passt. weil ich sag mal, nicht jede Liste fittet quasi 100% zu einer Person, aber eine abgewandelte Version dann eher schon. Und welches Deck mir immer wieder im Gedächtnis bleibt, ist leider Gottes dieses sehr beliebte Amethyst-Rubin Hyper-Control-Deck. Hast du davon schon gehört?
Ja, das spielt quasi alle guten Amethyst-Karten, die wir eben schon erwähnt haben. Die Draw-Power, die Malefice wird auf 3 gespielt, die andere C2-Karte wird auf 3 gespielt, aber im Endgame spielt nur auf 4, sorry.
Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!-Spieler. Die wird natürlich auf 4 gespielt. Aber im Endgame hat man dann die starken roten Karten, wie den Mickey Mouse, wie den Aladdin, um das Spiel zu werden, wie die Malefice.
Ja, genau, das ist also, im Prinzip ist es, du gewinnst Spiele 20-15, weil du musst ja, du hast im Early Game nichts dagegen zu tun, aktuell, außer du baust es so. Natürlich, das ist aktuell auch so eine, wie soll ich sagen, die Leute haben sich ein bisschen umgebaut, weil die Aggro-Decks zu stark sind. Also die Lilo, die für 1, für 2 questet, ist zu stark. Somit haben sie dann angefangen, die Minimaus zum Beispiel reinzubauen in Rot, weil die 1-3 halt 3 Lilos wegtraden könnte. Aber eigentlich machst du im Early Game gar nichts.
Ne? Genau, man zieht einfach nur Karten, baut sich die Tinte auf, super langsam. Aber es funktioniert.
Ja, also wenn deine erste Elsa kommt und sagt, okay, deine beiden Charaktere sind erstmal gefreezed, beziehungsweise zuallererst kommt ja, seid bereit, beziehungsweise auf Deutsch be prepared, zerstöre alle Charaktere auf dem Board, dann hast du ja erstmal wieder Ruhe und dann legst du einen Turn danach, kannst du entweder, gehst hin, machst einen Dragon's Breath, irgendwas Starkes zu zerstören, legst eine Elsa dazu, die Elsa friert den Gegner sogar ein, also der kann nächste Runde nicht enttappen, also nicht wieder aktiv gedreht werden und neu questen, sondern muss jetzt erstmal eine Runde aussetzen und dann kannst du Turn 9 den Maleficent dazulegen, um wieder was zu zerstören, was auch ein 2-Quester ist, die Elsa questet für 3 und somit kannst du am Ende, deswegen auch Hyper-Control, erstens mal das Spiel komplett kontrollieren. Und zweitens gewinnst du es einfach, weil die ganzen Karten natürlich auch questen können.
Weißt du, was mir aufgefallen ist? Dass wir die ganze Zeit Englisch, Deutsch, Kartennamen, Fachbegriffe...
Das stimmt.
...alles durcheinander schmeißen. Ich glaube, wir müssen uns dafür in den nächsten Folgen auf was einigen, damit das nicht alles hier ganz so abdriftet. Ja, noch ein Anglizismus. Aber zumindest bei den Kartennamen sollten wir dann uns irgendwann einigen oder bei den Farben, bei den... Lokana-spezifischen Begriffen dann festlegen, ob wir das auf Deutsch oder auf Englisch lassen
Gibt
wollen.
Gibt es bei Podcast die Möglichkeit, Kommentare zu bekommen?
Man kann auf Spotify Umfragen machen und okay. Man kann auch YouTube-Kommentare hinterlassen. Deswegen, Leute, gebt uns bitte Rückmeldung. Es ist der erste Podcast in der Reihe. Wie wir das Ganze angehen sollen, sollen wir uns da ein bisschen verstellen? Sollen wir versuchen, alles auf Deutsch zu lassen? Sollen wir uns einfach so sagen, wie es uns in den Kopf kommt? Und dann werden wir auch versuchen, uns daran zu halten.
Bitte, machen wir so. Also, wir reden natürlich von Malefiz, der rote Drache für 9, die sagt, verbanne einen gegnerischen Charakter. So, Constructed, ja, viele, viele Decks, super viele Decks. Mein Lieblingsdeck aktuell ist ja tatsächlich das Ariel OTK.
Wie funktioniert das denn?
Naja, ich habe ja schon erzählt, die Ariel kostet ja 4.
Ja.
Die questet für 1. Es ist nicht unbedingt ein OTK. Es ist, man questet vorher schon ein bisschen. Aber im Prinzip musst du dir vorstellen, du spielst halt ganz viele Items, die wenig kosten. Hast vorher am besten schon Augen der Mäuren, heißt es, glaube ich. Das ist der Gegenstand, der sagt, tappe und ein Charakter deiner Wahl bekommt einen Legendenwert dazu.
Ja.
Das spielst du dann natürlich auf die Ariel und Ariel sagt ja immer, wenn ein Item ins Spiel kommt, darfst du sie wieder aktiv setzen. Sie hat aber nicht die Bedingung,
dass
sie nicht mehr
Runde
questen darf.
Okay.
Dann spielst du Augen, Target Ariel, Ariel questet für 2. Legst eine Blume dazu, Blume enttappt Ariel, questest für 2. Spielst neue Blume oder spielst Augen der Mäuren, mir egal, Ariel questet für 3. Dann hast du schon 7 Punkte gemacht. Dann legst du noch einmal die Blume dazu zum Beispiel. Dann hast du schon 10 Lores generiert in einem Zug. Kann man dich hochspinnen, braucht sehr viel. Aber du musst dich erstmal aufbauen, das dauert sehr lange. Aber wenn es dann am Ende funktioniert, fühlst du dich halt mega glücklich, wenn deine Arena dann dreimal für drei questet und somit das Spiel quasi beendest.
Ich glaube, das ist aber auch sehr vorhersehbar, findest du
ist
nicht?
Ist es.
Also, du weißt,
dein Gegner weiß, was du tust.
Genau, du musst schon viele Gegenstände im Spiel haben. Es gibt teilweise Karten, die Gegenstände kontern. Aber es gibt vor allem ja auch Möglichkeiten, die Ariel in dem Zug, in dem sie ausgespielt wurde, direkt wieder vom Feld zu nehmen, indem man sie zum Beispiel auf die Hand zurückschickt oder verbannt. Und deswegen denke ich, kann es funktionieren, wenn man bestimmte Decks kontern will. Also wenn man sieht, dass ein bestimmter Decktyp jetzt super viel gespielt wird in dem eigenen Laden oder in der eigenen Spielrunde, dann könnte man mit so einer Strategie bestimmt überraschen. Ob das später in der Turnierszene dann auch relevant wird, das weiß man natürlich nicht. Vor allem, weil wir ja noch gar nicht so richtig alle Regeln kennen. Wir wissen noch nicht, gibt es ein Side-Deck? Spielt man am Ende Best of Three oder Best of One? Wie viele Minuten Zeit hat man denn für so eine Runde? All das kommt ja erst. Und deswegen, die Decks, die bisher gebaut werden, orientieren sich sehr stark an dem, was auf verschiedenen Möglichkeiten, die es online zu spielen gibt, natürlich gezeigt wird. Und das, was dann wirklich in den Läden vor sich gehen wird, hängt natürlich von jedem Laden ab. Wie war denn dein Eindruck? Also die Leute, die jetzt hier im Battleberg Kaiserslautern gespielt haben, waren die da schon super tief drin? Oder haben sich die Leute eher darüber gefreut, Disney-Charaktere auf Karten zu sehen?
Also tatsächlich gibt es zwei Leute, die sich sehr, sehr darüber gefreut haben. Einer davon ist Aaron. Der ist schon so deep, so tief in dem Ganze, der ganzen Materie, wie keiner, glaube ich, von uns. Und dann gibt es noch einer, der auch sehr, sehr tief mittlerweile schon drin ist. Aber ich muss sagen, und das finde ich sehr, sehr gut, es sind eigentlich viele neue, also ganz frische Neueinsteiger ins TCG. Und das hat Ravensburger in Kombination mit Disney Locana einfach super stark gemacht, um einfach ganz viele neue, junge Familien auch in den Läden zu ziehen, um dort einfach dieses neue Disney-Kartenspiel zu spielen.
Also lasst euch das nicht von den Leuten, die jetzt hier irgendwelche Deckstrategien bauen, versauen. Ja, wenn ihr Spaß an dem Spiel habt, dann spielt einfach mit den Karten, die euch Spaß machen und auf die ihr Lust habt. Und diese ganzen Gedanken mit, wie viel Mana soll die Karte haben und muss ich die jetzt auf 3 oder auf 4 spielen und wie viele nicht in Tinte verwandelbare Karten dürfen überhaupt in einem Deck sein? Ja, das sind alles Gedanken, die könnt ihr euch in einem Jahr machen, wenn ihr wirklich viel, viel Spaß habt, euch mit sowas auseinanderzusetzen. Wenn ihr einfach Spaß an der Sache habt, ist das auch super. Also es gibt einfach super viele Arten, wie man so ein Hobby genießen kann und das ist halt das Coole an TCGs.
Ja.
Und ich denke, ich werde auch bei Locana nie so tief einsteigen wie der Aaron, aber ich denke, ich werde das Ganze ziemlich lange begleiten und deswegen ist es einfach cool, so viele frische Gesichter zu sehen.
Ja, was ich auch sehr, sehr cool finde zum Beispiel, ist, dass das erste offizielle Format von Ravensburger in Anführungszeichen ist ja diese Disney Locana Liga.
Ja.
Hast du von der gehört?
Ja, das ist das Punktesystem. Das geht immer über 12 Wochen. Ich habe gesehen, dass die Läden solche Poster ausgeteilt bekommen haben, wo man die Namen der Teilnehmenden eintragen kann und ankreuzen kann, gute Nudelsterne vergeben kann.
Quasi gute Nudelsterne, ja.
Und am Ende von 4 Wochen werden dann jeweils Promos rausgegeben.
Richtig, genau.
Und am Ende der 12 Wochen, glaube ich, nochmal ein spezieller Preis.
Richtig, du bekommst dann so Pins gibt's noch. Und so einen ganz exklusiven Disney Locana Legendenzähler, sag ich mal. Aber auch da ist der Aspekt halt, wir brauchen noch keine diese Hardcore-Regeln für die Comprehensive Rules oder für größere Turniere, weil sie sagen, hey, unser Fokus liegt auf der Geselligkeit. Wir wollen neue Gesichter in den Läden und wir wollen ein Familienspiel sein und wir wollen einfach für jedermann sein und nicht nur für die Hardcore-Szene.
Und viele Disney-T-Shirts.
Das richtig, ist ja auch und so ganz wichtig, zieht Disney-Shirts an, das gibt Bonuspunkte. Finde ich auch ein cooles System, dieses Achievement-System.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist einfach innovativ. Also dass man sich auch wirklich, ich habe jetzt die Battleberg-Regeln gesehen und ihr habt euch ja auch jede Menge Quatsch ausgedacht, den man da bringen kann, um extra Punkte sammeln zu können.
Ja, das
und,
ist super.
Ja, das ist einfach besser, als einfach nur Siege zu sammeln, sondern da geht es wirklich darum, daraus ein Event zu machen, ein Happening zu machen.
Genau, und also der Spaß steht einfach im Vordergrund und das ist etwas, was man in vielen TCGs ein bisschen vermisst, sag ich mal, um ehrlich zu sein, wenn man das mal Revue passieren lässt. Ne? Also bei vielen TCGs geht es immer nur ums Gewinnen, Gewinnen, Gewinnen. Aber eigentlich, natürlich macht Gewinnen Spaß. Aber derjenige, der verliert, hat halt nicht so viel Spaß vermutlich am Ende des Tages. Und das macht Ravensburger in dieser Richtung schon sehr, sehr richtig.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg gewesen. Viel frischer Wind, viel. Ja, ich bin auch wieder begeistert. Also ich war bei Yu-Gi-Oh! Jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr so tief drin, habe lange nicht mehr gespielt. Aber jetzt Lokana hat mich auf jeden Fall wieder zurückgezogen und da werde ich auch von Anfang an mir Decks bauen, mir Sachen austüfteln und auch mal Quatsch ausprobieren. Weil das ist, was bei TCG Spaß macht. Das ist wie wenn du eine Lego-Kiste hingestellt bekommst und einmal probierst du dich aus und bei dem anderen schaust du dir ein YouTube-Video an und baust es einfach nach. Und ich denke, dieses Lego-Kiste hinstellen und einfach mal ausprobieren, das ist das, was TCG so besonders macht. Da probiert man einfach mal aus dem Bulk, aus dem Draft, aus dem was auch immer, sich ein Deck zusammenzubauen und gegeneinander zu spielen. Und bei Lokana funktioniert das halt super gut. Also du kannst da so viel miteinander mischen. Vor allem bei den Formaten, bei denen man alle Farben miteinander mischen kann, da hat man ja quasi gar keine Grenzen. Und
da kannst du.
Das funktioniert super.
Ja.
Über eine Sache müssen wir aber jetzt noch sprechen, bevor wir jetzt hier gleich abbrechen. Und zwar, das ist, glaube ich, das Thema der Stunde. Ja.
Schieß los.
Ja, ich bekomme da Corona-Toilettenpapier-Flashbacks. Die Ware ist knapp.
Moja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, wir haben zu wenig Ware für zu viele Spieler. Das ist, glaube ich, das große Problem, was du ansprechen möchtest und gesagt hast. Die Corona-Toilettenpapier-Flashbacks. In der Tat ist es so, dass die Ware von Disney Lokana, glaube ich, bei jedem aktuell einfach zu wenig in den Läden steht. Also viel zu wenig. Ich hoffe sehr, dass Ravensburger diesen Anmarsch oder Andrang an Menschen und an willigen Käufern gesehen hat und es bei Set 2 besser macht als jetzt, weil wir bekommen jetzt noch einmal eine Ladung und dann ist quasi Set 1 schon vorbei.
Ja, was heißt besser machen? Also es ist nicht so, dass man denen das als Fehler vorwerfen könnte. Ich denke, es ist einfach besser gelaufen, als jeder sich das ausgemalt hat und keiner hat, glaube ich, mit 100% sicherer Wahrscheinlichkeit sagen können, dass das wirklich so einschlägt, wie es eingeschlagen ist. Aber wie gesagt, ist was, wenn man online manche Communities beobachtet, in Gruppen unterwegs bist, egal ob auf Facebook, auf Discord, Instagram-Kommentare, jeder redet darüber, dass die Ware super knapp ist, die Leute fangen an, sich um die Ware zu kloppen. Und was man da auf jeden Fall sagen muss, hey Jungs, wartet erstmal ab, bis der 1. September ansteht, ja, dann ist die Folge sowieso schon online, also der 1. September ist schon vergangen, dann wird die Ware ja auch an Orten zu finden sein, wo man jahrelang keine CCGs mehr gefunden hat. Also die großen Warenhäuser, die Müllers dieser Welt, die Ravensburger Online-Shop, Disney, Online-Shop direkt. Es wird an mehr Stellen diese Ware zu kaufen geben, als man es vielleicht von anderen TCGs kennt. Natürlich freuen wir uns am liebsten, wenn ihr es auch dort kauft, wo ihr spielen könnt, im Battle Bear. Ja, aber es ist, glaube ich, noch kein Grund da, sich so zu überbieten und zu versuchen, an die Ware zu kommen, sondern einfach mal abwarten und Chapter 2 wird auf jeden Fall nochmal da sein. Ja. Und wir haben ja noch gar keine Ahnung darüber, wie reagiert Ravensburger darauf, wird es Reprints geben, werden die gleichen Karten nochmal in anderen Sets gedruckt werden.
Stimmt, das Thema Reprints in anderen Sets haben wir gar nicht drüber nachgedacht, könnte natürlich auch passieren, das ist richtig. Und also Ravensburger war bewusst, wie viel Andrang, glaube ich, das Spiel hatte, aber dann wiederum doch nicht. Verstehst du, was ich meine? Also so, sie haben es erwartet, aber nicht geglaubt und demnach ist Chapter 1 an vielen Punkten knapp gewesen oder ist es knapp, aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, der 1. September ist noch nicht vergangen, es ist noch nicht offiziell released worden, Stand heute, natürlich für euch da draußen, die ihr zuhört, ist es schon passiert und da werden wir nochmal ein bisschen Ware bekommen und somit könnt ihr euch das auch für einen erschwinglichen Preis dann organisieren und nicht diese utopischen Preise, die es aktuell auf Internetseiten oder in Facebook-Gruppen oder ähnliches gibt.
Ja, und was anderes wird dann schon passiert sein. Am 1. September ist nicht nur das offizielle Release, sondern die beliebte Plattform cardmarket.com wird auch Lokana dann ins Sortiment aufnehmen. Und das wird unter anderem Thema der nächsten Woche sein, wenn wir uns anschauen, wie sich Einzelkartenpreise entwickeln. Weil darüber möchten wir natürlich auch reden. Das ist bei jedem TCG auch ein Thema, weil TCGs natürlich auch ein Sammlerobjekt sind und viele Leute interessieren sich für das Spiel herzlich wenig, aber wollen sich eine Sammlung aufbauen Und wenn man versuchen würde, jede Karte selber aus Displays zu ziehen, müsste man ziemlich oft im Lotto gewinnen.
Sehr häufig, ja.
Deswegen ist ja dieser Tauschaspekt und jetzt tausch nicht nur in dem Sinne, ich gebe dir einen Stein, du gibst mir Weizen, sondern auch mit Geld kaufen, ein wichtiger Aspekt, um die Sammlung zu vervollständigen. Und es will ja auch nicht jeder eine komplette Sammlung. Also manche wollen ja auch nur die Prinzessinnen oder manche wollen nur die Bösewichte oder was auch immer. Aber darüber reden wir auf jeden Fall. Was wir dazu denken, wie sich der Markt entwickelt, der Sammlermarkt, der Spielermarkt, ob das eher getrieben wird von den Karten, die eher zum Sammeln gut sind, oder ob sich das eher von den Leuten getrieben wird, die sich wirklich Decks bauen wollen, die dann turnierstark sind. Und das Ganze gucken wir uns nächste Woche an. Und das Nächste, was wir nächste Woche besprechen wollen, sind Fragen aus der Community. Also bitte, das wird jetzt erstmal auf YouTube hochgeladen, stellt uns viele Fragen. Ich glaube, das schneiden wir auch noch am Anfang des Videos noch einmal, damit jeder, der auch nur die Hälfte geschaut hat, das mitkriegt. Stellt uns bitte viele Fragen, weil wir wollen Fragen aus der Community in jedem Podcast aufgreifen und dann auch noch die aktuellen Themen und Trends besprechen, egal ob zum Spiel, zum Markt, zu den Produkten, zu Spoilern, was auch immer. Ja, also hier gibt es immer die aktuellen Informationen. Aber auch Fragen, die beantwortet werden. Deswegen bitte stellt uns viele Fragen. Und noch eine andere Sache. Wir haben noch keinen offiziellen Namen für diesen Podcast. Dazu wird es auch noch Community-Aufrufe geben auf Instagram, auf Facebook, aber auch auf der YouTube-Community. Bitte macht uns Namensvorschläge für den Podcast. Intern haben wir einen Namen, der heißt einfach Über Bären und Mäuse. Aber ihr habt bestimmt bessere Ideen. Deswegen kommentiert ganz viele Namen drunter. Und wir entscheiden uns dann, wie dieser Podcast wirklich heißen würde.
Ich finde Über Bären und Mäuse immer noch super. Aber vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube. Vielen Dank, Taifun, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war die erste Folge Über Bären und Mäuse oder wie der Podcast dann heißen wird. In der nächsten Folge werden wir dann sehen. Schreibt es in die Kommentare, lasst uns wissen, was ihr wissen möchtet. Und wir besprechen das hier im Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Tschüss.